Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Engage and Retain in einer Kooperation mit Marketing Transformation. Wir machen heute praktisch eine Crossover-Folge mit einem Gast, den ich gerade vor kurzem schon begrüßt habe. Herzlich willkommen, Julian Kramer von Adobe.
Vielen lieben Dank. Hi, freut mich wieder da zu sein.
Boah, ja, und diesmal bist du richtig hier in unserem schönen Studio in Hamburg.
Ja.
Gefällt es dir soweit? Fühlst du dich wohl?
Großartig. Ja. In Farbe, ein Glas Wasser auf dem Tisch, dir gegenüber. Ist auch mal ganz angenehm.
Ja, sehr schön. Richtig gut. Wir haben in der letzten Folge, in der 209. Folge, verabredet, dass wir einen Deep Dive machen.
Oh ja.
Wir haben das Data-Driven Operating Model angerissen und du hast nicht nur versprochen, sondern auch gehalten, dass wir uns jetzt hier einmal richtig tief eintauchen in das Betriebssystem, wie Adobe im Direct-to-Consumer-Bereich Kunden auf Entdeckungsreise zum Abschluss und zur Loyalität, also zum Retain bringt. Also erstmal dafür schon mal vorab, vielen Dank.
Gerne.
Ich weiß, dass du da viel Kraft und Intelligenz reingesteckt hast.
Ich habe es mir nicht ausgedacht, ne? Muss ich dazu sagen.
Ja, ich wollte gerade sagen, aber auch um es zu visualisieren. Ja. Und Spoiler-Alarm, jetzt bitte alle ordentlich zuhören. Wenn ihr aber jetzt im Auto seid oder gerade auf der Laufrunde, ihr müsst jetzt nicht mitschreiben, denn Julian hat auch angeboten, dass wir die wichtigsten Folien und ein, zwei Erklärbär-Videos da in die Shownotes reinhängen.
Genau,
richtig.
Genau. Dann könnt ihr euch das nochmal angucken, ne? Ja. Weil Diagramme in Hörspielen, das ist ja auch immer eher zähes Radio, ne?
Genau, also deshalb aufmerksam entspannen und zuhören, richtig gut. Bevor wir in die Funktionsweise des Data-Driven Operating Models reinkommen, würde ich gerne von dir noch erfahren, wie es dazu gekommen ist. Also was war die Grundlage, was war der Auslöser, um sich dieses Modell zu entwickeln?
Naja gut, wir hatten es in einem anderen Podcast ja ganz kurz schon angeschnitten. Adobe ist ja durch eine ziemlich starke Transformation gegangen. Das heißt, wir haben irgendwann angefangen, nicht mehr irgendwie DVDs in Pappkisten irgendwie in Einzelhandel zu stellen, zu schauen, was passiert, sondern unsere Software direkt an den Endkonsumenten zu verkaufen. Ja, also so ein bisschen diese Software-Sales, Direct Consumer im Abo-Modell. Und das hat natürlich auch unser Geschäftsmodell dramatisch verändert, weil wir halt von Einmal-Lizenzen, die halt irgendwie 3.500 Euro gekostet haben und vielleicht ein Update nochmal irgendwie nach 18 Monaten, sind wir hingegangen in so eine Welt von, ich nenne es mal so, scheibchenweisem Umsatz, diesem Annual Recurring Revenue, ne, wenn du abonnierst. Und das hat Forecasting-Herausforderungen für die Börse mit sich gebracht. Also bei Boxen hast du ja gesagt, wir glauben, und dann schaust du, was rauskommt. Mhm. Und dann haben wir aber irgendwann gesehen, dass durch diese ganze wunderbare Digitalwelt wir natürlich auch sehr viel besser verstehen können, wie der Umsatz denn dann aussieht.
Wie sich eine Pipeline aufbaut.
Genau, wie sich eine Pipeline aufbaut. Aber du musst logischerweise, wenn du ein Abo-Modell verkaufst und nicht mehr 3.500 Euro upfront verlangst, sondern die Leute die Möglichkeit haben, nach einem Jahr wieder zu kündigen, musst du dich natürlich ganz anders mit der Customer Retention beschäftigen. Also du musst deinen Wert weiter erhalten, ne, und beweisen, und zwar regelmäßig, und das durch die Product Usage. Und das funktioniert nicht, wenn du eine Box irgendwo ins Regal stellst und halt keine Ahnung hast, was dein Kunde damit eigentlich macht und ob der zufrieden ist oder nicht. Und so hat sich quasi eine Fusion ergeben aus, wir haben unser Geschäftsmodell geändert. Wir müssen viel stärker darauf achten, dass der Kunde glücklich ist und Wert aus seinem Produkt zieht. Sonst kriegen wir diese 3, 4, 5 Jahre Lifecycle, die wir sonst mit einem Einmalverkauf ja easy erreicht hätten, gar nicht abgebildet. Und die Börse reagiert natürlich, wenn du quartalsgetrieben bist, natürlich sehr empfindlich darauf, wenn du deine Ziele nicht erreichst. Das heißt, da eine gute Forecasting-Möglichkeit zu entwickeln, ist das eine, ne, um eben den Analysten Forecast zu geben. Gleichzeitig willst du ja ein Frühwarnsystem haben, wenn deine Kunden irgendwie unglücklich werden. Mhm. Ja, weil das wieder deinen Börsenkurs irgendwann potenziell beeinflusst.
Ja.
Und da mehr Intelligenz dahinter zu legen, das war so ein bisschen die Idee.
Und super spannend.
Kam aus der Wirtschaftslage quasi oder aus der Situation unseres Geschäftsmodells.
Eine Beobachtung und zwei Fragen. Ich fange mit der ersten Frage an. Bitte. Wann war das?
Das war so um 2017 haben wir angefangen. Okay. Ist tatsächlich jetzt doch schon ein paar Tage her.
Aber auch noch nicht, also ihr seid ja jetzt nicht die Pioniere im SaaS Operating
Model. Nein, nicht im SaaS Operating Model, aber das Data-Driven Operating Model, also da wirklich sehr genau drauf zu schauen und dann den kulturellen Wandel, den Infrastrukturwandel und People and Process dahinter aufzubauen. Das haben wir so um 2017 angefangen und das hat dann fast ein Jahr gedauert, bis wir die erste Version dieses Modells überhaupt am Leben hatten.
Okay, aber spricht auch dafür, dass es schon praktisch in verhältnismäßig reife Märkte reingewachsen ist. Also da sah es ja schon deutlich mehr als erfunden, aber jetzt auch nicht so in dieser sehr maturen, also in sehr reifen Situation wie jetzt im Jahr 2025.
Ja,
okay, erste Frage, also 2017. Zweite Frage, wenn ich jetzt Verantwortung für ein Geschäftsmodell habe, wo ich die User Interaction nicht über Usage des Produktes mitmessen kann. Kann ich dann jetzt auf Stopp drücken und mir einen anderen Podcast rausholen oder soll ich trotzdem noch dranbleiben?
Nee, im Idealfall bitte dranbleiben. es gibt tatsächlich ja dann immer noch Proxies, worüber man so ein bisschen Anhaltspunkte finden kann. Es ist auch nicht für jedes Produkt relevant zu wissen, wie die Usage ist. Also bei Tütensuppe, ne, also so klassischen Consumables.
Da würdest du es nicht kaufen, wenn du es nicht auch nutzen würdest.
Exakt, ja. Oder beziehungsweise dann kommst du halt in den Keller und du wartest auf, keine Ahnung, einen harten Winter, bis du es rausholst. Da ist es ein bisschen schwieriger, aber es gibt natürlich andere Anhaltspunkte. Okay. In anderen Branchen sind auch ganz andere Faktoren zum Beispiel wichtig. Zum Beispiel im Automobilbereich ist Maintenance und Service ein ganz guter Indikator, wo du sagst, du musst jetzt nicht über die Telemetrie des Autos wissen, wie viel Kilometer fährt er wirklich. Das erfährst du irgendwie jedes Jahr einmal irgendwie am Kilometerstand, wenn er in Service gebracht wird.
Aber wenn wir gleich einsteigen, dann höre ich daraus, dass du auch Beispiele hast für, ist jetzt nicht nur für Leute, die Software.
Nein, um Gottes Willen. Im Gegenteil, ich glaube sogar, dass es tatsächlich ganz interessant ist, diese Philosophie dahinter zu verstehen, weil am Ende des Tages ermöglicht dieses Data-Driven Operating Model so eine extrem tiefgreifende Customer Centricity. Also das Unternehmen wird incentiviert, sich sehr stark über den Kunden Gedanken zu machen und was für den Kunden richtig ist und dann autonom im Sinne des Kunden Entscheidungen zu treffen. Da kommen wir dann gleich drauf, wenn ich das Modell so ein bisschen erkläre. Das heißt, dafür brauchst du kein Software-Business. Das ist kulturell eigentlich für jedes Unternehmen hochinteressant. Und gerade wenn wir dann auch in so Industrie 4.0 B2B-Applikationen zum Beispiel gehen, wo du sagst, wir reden über IoT-verbundene Maschinen, das kommt ja auch so langsam quasi in unserem Manufacturing-Mittelstand an. Da hat es natürlich auch total interessante Implikationen, wie man so ein Modell dann auch einsetzen kann. Also ich würde sagen, man kann vor allem, wenn man jetzt kein Software oder keine Produkttelemetrie hat, kann man trotzdem diese Kundenzentrierung und den kulturellen Wandel hinter diesem Modell für sein Unternehmen mitnehmen.
Okay, cool. Jetzt mal eine Beobachtung. Ich werde sie als Frage einkleiden oder erstmal nur eine Behauptung ranhängen. Marketing-Steuerungssysteme, die eigentlich das Ziel hatten, der Finanzseite zu dienen, lassen oft den Praxisnutzen vermissen. Jetzt kenne ich dich schon ein bisschen und ich habe auch schon die Slides gesehen. Überrascht es nur mich, dass etwas, was eigentlich praktisch aus einem Börsen-Need entstanden ist, praktisch jetzt auch in so eine Operating-Welt im Marketing reingewachsen ist?
Ja, das Interessante ist quasi, dass man Marketing, die Börsenwelt, also so diese ganz fiese, transaktionale, nüchterne Businesswelt und die Produktentwicklung in ein Datenmodell kombiniert hat. Darauf kommt es eigentlich bei diesem Data-Driven Operating Modell an. Das heißt, wir haben eine zentrale Sichtweise auf fast alle Aspekte unseres Businesses. Es gibt so ein paar interne Prozesse wie HR oder so, wo du sagst, die müssen da jetzt nicht drin abgebildet sein. Oder Legal, das ist Teil des Prozesses. Die haben ihre ganz klaren Gates und Meilensteine, wo die involviert werden. Aber die müssen wir jetzt da nicht irgendwie groß abbilden. Könnte man natürlich je nach Unternehmensart und Branche. Aber genau. Das Interessante ist, dass eben dieser große kulturelle Wandel da, also dass es massive kulturelle Auswirkungen auf die Firma gehabt hat und es eigentlich gar nicht mehr so sehr um Finanzen oder Produkt oder Marketing geht. Was natürlich hilft, ist logischerweise, es ist ein datengetriebenes Geschäftsmodell. Digitale Touchpoints lassen sich wunderbar messen. Du brauchst eine gute Dateninfrastruktur dahinter. Ja, also du musst es messen können, sonst hast du keine Kerngrößen für dein Data-Driven Operating Model. Da braucht man noch ein bisschen Intelligenz, was man eigentlich misst. Nur weil du es messen kannst, ist es ja nicht aussagekräftig. Und da sind wir dann natürlich wieder im Marketingbereich, weil wir natürlich sagen, digitale Customer Acquisition, digitales Marketing, digitale Vertriebstouchpoints, die helfen natürlich bei der Datengenerierung.
Werbung. Wenn du deine Marke nicht nur sichtbar, sondern relevant machen willst und deine Zielgruppe wirklich erreichen möchtest, ist ein eigener Business-Podcast dein Format. Bei TLDR Studios entwickeln wir Business-Podcast-Formate, die strategisch auf Marken einzahlen. Ob Thought Leadership, Employer Branding oder Lead-Generierung, mit deinem Podcast kannst du deine Ziele auf den Punkt ansteuern. Erzähl uns von deiner Vision und wir entwickeln für dich ein Konzept, produzieren und steuern deinen Podcast auf allen relevanten Kanälen aus. Schau vorbei auf tldrstudios.com oder schreib uns eine Mail an podcast@tldrstudios.com.
Ende der Werbung.
Dieses Vorurteil, was ich jetzt gerade artikuliert habe, ist ja auch entstanden aus einer Zeit, in der Marketing sich vor allen Dingen durch qualitative Effekte irgendwie definiert hat und auf der Finanzseite dann praktisch Unsicherheit entstanden ist. Und die gemeinsame Brücke sind ja genau datengetriebene Effekte,
genau, die
sich von beiden Seiten betrachten lassen.
Du sprichst da was ganz Spannendes an. Das war nämlich einer der größten Knackpunkte, weshalb wir gesagt haben, wir müssen da mit Intelligenz rangehen. Mhm. Wie oft haben wir es in Unternehmen, dass wir mal, sagen wir mal, Marketingzahlen messen und jedes Department hat so eigene Metriken und definiert dann, was gut ist. Und am Schluss wird so ein bisschen gewürfelt und man sagt dann, und deswegen Finanzen. oder Umsatz
ja, ja.
oder so.
Ja, ja.
Ja? Du kennst das aus dem klassischen Akquise-Marketing. Hauptsache Zahl wird größer, ob das Ranch-Inventar ist an Views oder Klicks oder was auch immer, ne? Oder irgendwelche Bot-Farmen. Das ist dann am Schluss dann schon fast wieder egal, weil die Zahlen musste größer werden. Und da stecken natürlich viele Knackpunkte drin. Mhm. Und irgendwann kam dann Zitat Umsatz, ne? Mhm. So, und dieser Gap dazwischen. Wir hatten also keine klaren Metriken und die meisten Unternehmen haben das tatsächlich nicht, zu sagen, hey, pass mal auf, wenn ich vorne einen Euro reinschmeiße, wie kommt hinten nicht nur ein Euro raus? Na, das kannst du manchmal durch Transaktionsmetriken natürlich recht gut messen. Aber wie bleibt der Kunde auch bei Laune? Und woran merken wir denn, dass der Kunde in der Zukunft dieses Abo wieder abschließen wird?
Mhm.
Ja, das ist, also da kommen wir dann eben auf die Retention und das Lead Management. Das heißt, jedes Team hat so ein bisschen selber gewürfelt, was what good looks like. Ja, und dann hat man gehofft, dass am Schluss hinten Umsatz rauskommt, wenn man so weit rauszoomt. Und genau das wollten wir aufbrechen. Warum? Weil nur wenn du verstehst, wie die eine Metrik und die eine Aktivität eine andere Kernmetrik im nächst nachgelagerten Team positiv beeinflusst, kannst du optimieren. Und da kann man sich streiten, welche Metriken die richtigen sind. Und das ist ein guter, wertvoller interner Prozess und der ist auch nie fertig final abgeschlossen. Es gibt immer noch mal eine bessere Metrik. Aber am Ende des Tages schaffst du damit datengetriebene Accountability.
Mhm.
Also das heißt, nur wenn der Handover zwischen einem Lead, nenne ich das mal, in einen Trial, in einen Download, in ein Abo messbar nachvollziehbar ist, ja, nur dann können wir wirklich ernsthaft optimieren. Und dann können wir auch sagen, da funktioniert irgendwas nicht. Liebes Team, löse mal. Kommt dann gleich drauf, das erkläre ich dann gleich so ein bisschen.
Ja, wäre das eine Überschrift für so ein Masterziel? Also datengetriebene Accountability? Oder wie würdest du das?
Ich würde es noch erweitern. Kundenzentriert oder Customer Journey basiert, eine datengetriebene Accountability. Genau.
Okay. Mhm.
Ja. Und an Accountability darf man sich, das ist gerade im deutschsprachigen Raum, ist das immer so ein bisschen ein schwieriges Wort, da muss man aufpassen. Das klingt so nach, ich werde gemessen und überwacht.
Ja.
Wir haben gemerkt, dass das ganz andere Ergebnisse produziert. Also normalerweise, wenn man sagt, oh, ich werde hier genau gemessen, man kann genau sehen, wie gut ist jetzt mein Job, da kriege ich es auf den Sack.
Ja, ja, kommt der Betriebsrat,
da kommt der, und
verbietet das.
Ja, oder irgendjemand ja, sagt, du bist dein Job los, ne? Und dann muss der Betriebsrat kommen und sagen,
ich
genau, ne? Also, nee, das Interessante ist also, es hat kulturell einiges verändert, weil wenn du immer sagst, naja, wir können ja relativ schnell sehen, ob was funktioniert, dann muss weder die Führungskraft noch die Person, die es ausführt, Recht haben.
Mhm.
Na, in so einem klassischen Unternehmen, wo du erst nachgelagert deine Metriken kriegst.
Mhm.
Kriegst du 3 Monate später auf den Sack für irgendwas, was du vor 2 Monaten schon hättest fixen können.
Ja, okay.
Ja?
Mhm.
Und wenn wir da natürlich sagen, hey, wir gehen weg aus dieser Welt von du musst Recht haben und du kriegst sehr zeitversetzt das Feedback, kannst du viel schneller justieren, viel schneller experimentieren und wir kommen aus so einem richtig oder falsch Modus hin zu einem lass mal schauen, was passiert.
Mhm.
Und das ändert kulturell total viel. Also das heißt, für viele Kollegen war dieses datengetriebene Befreiung, weil wir stärker in Experimentiermodus kommen und du eben nicht irgendwie dein Quartal oder dein Halbjahr oder deine Karriere dran hängst und sagst, ich glaube so.
Also dieser Framework engt nicht ein, sondern befreit oder schafft Räume, um Experimente auf einer sicheren Basis durchführen zu können.
Es ist egal, wir gucken einfach, was passiert. Mhm. Na, wir haben so ein bisschen Best Practice, und dann gucken wir und wir hinterfragen die regelmäßig. Aber du musst nicht mehr recht haben, sondern alles ist ein Experiment. Jede Aktivität ist ein neuer, ich sage jetzt ganz bewusst nicht Roulette-Wurf, ja? So ein neuer Versuch, noch besser zu werden.
Ja.
Und wenn es nicht klappt, dann ändern wir es sofort. Das ist hochinteressant. Also da braucht man auch die richtigen Leute dafür, ne, die das auch vom Mindset und von der Haltung durchaus auch als Chance begreifen. Mhm. Aber wir sind weg aus dieser Nachkontrollieren und Performance, jetzt gut, jetzt schlecht, hängt an dir Nummer rausgekommen. Also es war befreiend für die Leute.
Super. Also finde ich, also ist ein schöner Satz. Ich denke neuerdings immer in Social-Media-Schlachtzahlen, also ein Roulette-Wurf ist kein Experiment.
Ja.
Das finde ich total. Aber ich verstehe auch, dass es Sicherheit gibt und ich verstehe auch, dass die Notwendigkeit, Experimente zu machen, damit man nicht in so eine Sättigungsfalle reinläuft, aus der man sich dann nicht befreien kann, weil man immer nur versucht, von dem Gleichen mehr zu tun und damit dann dieselben abnehmenden Ergebnisse zu erreichen.
Genau, und ich meine, wir sind in einer Welt, gerade im Digitalvertrieb, wo sich die Touchpoints viel stärker und schneller ändern, als wir das bisher gewohnt waren. Ja, also wir sehen es jetzt gerade durch die ganzen KI-Modelle, dieser ganze klassische Search-Traffic, der fällt weg. Wir haben vor ein paar Jahren gesehen, das war auch so ein Case, den ich so ein bisschen mitgebracht habe, dass die Suchen nach Produktnamen dramatisch eingebrochen sind und die Suchen nach Capabilities, also wie mache ich etwas, erstmal ganz produktagnostisch zugenommen haben. Das heißt, wir hatten direkt die Möglichkeit, wir haben dann 120 neue Tutorial-Seiten aus dem Boden gestampft, um dann zu sagen, hey, darauf reagieren wir.
Also das ist ein Learning, was ihr generiert habt für eure eigenen. Ah, jetzt verstehe ich es. Aber das ist super spannend.
Und wir konnten sofort darauf reagieren. Wir haben dann gesehen, oh, hier verändert sich irgendwas. Mhm. Ja, müssen wir jetzt mehr in Brand Search investieren oder shiftet das Konsumentenverhalten? Und so konnten wir innerhalb von 3-4 Wochen sagen wir mal, mit der Intelligenz drauf reagieren und dann testen, was machen wir als nächstes.
Und der Auslöser war wirklich das Abnehmen der traditionellen Suchanfragen.
Genau, genau. Ja. Also wir haben gesehen, die Leute gehen weg von Adobe InDesign oder Photoshop hin zu, ich sage jetzt mal ganz salopp, wie kriegt die Schwiegermutter hinten aus dem Bild? Mhm. Ja, also szenariobasierte Ansätze.
Ja, Klassiker. Ja.
Und wir als Werkzeugmacher sehen uns ja auch nicht darin, wie toll wir sind, sondern was du mit uns machst.
Ja.
Das heißt, für uns war das eigentlich ganz nah an der DNA zu sagen, ja gut, dann helfen wir dir halt genau die Frage zu beantworten. Und eine der Antworten ist unter anderem unser Werkzeug, aber du suchst nicht explizit nach dem Werkzeug, du suchst nach einem Value, nach einer Lösung für deine Herausforderung.
Ja, verstehe ich. Möchtest du das Modell anhand eines Beispiels durchführen? Also mich hast du jetzt heiß gemacht. Ich habe jetzt richtig Lust, praktisch die Struktur zu verstehen. Ja. Willst du es abstrakt machen oder anhand eines Beispiels?
Ich dekliniere es ganz einfach mal durch und dann erkläre ich so ein bisschen, wie sich das auf so einer Beispielebene dann äußert. Mhm. Also jetzt mal ganz, ganz high level. Was haben wir gemacht? Wir haben den klassischen Vertriebsfunnel, das verstehen ja die meisten Leute, ne? Marketing-Vorlesung 101. Mhm. Ja, irgendwo machst du ein bisschen Akquise, dann gibt's eine Consideration-Phase, dann kaufen die Leute irgendwas und vielleicht kommen sie auch wieder. Ne? Und hinten wird immer so abstrakt mit so einem Nebel Loyalty oder Retention gearbeitet. Mhm. Da weiß dann eigentlich keiner, was da genau drin steckt. Mhm. Wir haben das ganze Modell erweitert. Das heißt, du hast einen klassischen Vertriebsfunnel vorne, logischerweise, den wir kennen. Dann haben wir für uns wichtig als Softwareanbieter eben, wie schon eingangs erwähnt, diesen Bereich Product Usage. Mhm. Ja, das heißt, wie interagieren die Leute mit unserem Produkt? Da wird jetzt also nicht geguckt, was kriegt der Erik jetzt da genau an und was bearbeitet er da in Photoshop, sondern wir schauen, wie Werkzeuge genutzt werden. Öffnest du das Tool, öffnest du es nicht? Mhm. Nutzt du das Produkt, nutzt es nicht? Also relativ simple Telemetrie. Da wirst du jetzt nicht groß irgendwie getrackt oder überwacht oder im Detail dann irgendwie, sondern da geht es tatsächlich um ganz banale Kernmetriken. Du brauchst da gar nicht super viel Intelligenz, aber du musst es in dein Modell abbilden können. Ja, und dann, weil wir eben das Abo-Modell haben, sind wir ganz stark eben auf Retention-Metriken aus. Und die kannst du über verschiedene Proxys messen. Und die Produktentwicklung, genauso wie das Marketing, als auch die Retention, verändern teilweise, wie sie arbeiten, basierend auf diesem Modell. Das heißt, wir haben also den Marketing-Funnel mit Produktnutzung und Retention in ein Datenmodell gegossen.
Das finde ich super spannend. Also das Überraschende für mich, oder vielleicht nicht überraschend, aber das Besondere für mich ist, dass die Produktentwicklung hier mit im Loop ist. Das ist, glaube ich, genau, ein ganz wichtiger Punkt. Und ist auch keine, also für alle diejenigen, die jetzt praktisch eigentlich nur Joghurtbecher verkaufen, das ist auch in der Softwarebranche nicht selbstverständlich.
Das, exakt das, ja. Also normalerweise wollen die Ingenieure ihre Ruhe haben und brillantes Zeug bauen, mhm, ja, und wollen jetzt nicht irgendwie mit Marketing-Leads konfrontiert werden. Müssen sie auch nicht. Aber da kommen wir jetzt dann quasi in den nächst tiefer gelegten Schritt des Modells. Du kannst trotzdem mit denen interagieren und sie haben dann den Auftrag, unter Umständen das Produkt anzupassen. Mhm. Ja, also das ist ganz, ganz spannend. Also eine, das ist jetzt mal High Level, wir haben diese zwei Dimensionen zum Marketing-Funnel angeflanscht und haben gesagt, okay, jetzt haben wir grundsätzlich mal eine Customer Journey, eine Sicht auf unseren Kunden, ganz, ganz High Level. Mhm. Jetzt legen wir die eins tiefer. Das heißt, du machst dir Gedanken, welche Phasen in deiner Customer Journey sind denn relevant? Und da unterscheiden die sich so ein bisschen. Wir zum Beispiel sagen klassische Akquise. Mhm. Ja. Die Consideration Phase ist bei uns relativ klein. Das ist bei uns eher ein Trial. Ja, das heißt, die Trial Phase ist bei uns sehr, sehr wichtig. Du lädst dir mal was runter, du spielst da so ein bisschen mit rum und entscheidest dich dann, ob du es abonnieren möchtest. Ja. Da ist für uns ein ganz wichtiger Schritt, da müssen wir den ersten Value demonstrieren. Sonst mhm, abonniert es nicht. Ne? Sonst oder du lädst dir in 6 Monaten unter einer anderen E-Mail-Adresse nochmal ein Trial runter, da hat dann keiner was davon. Ja? So. Dann ist die Product Usage und dann ist eben die Retention. Das sind für uns die Phasen. Mhm. Ich gebe gleich ein Beispiel aus anderen Branchen mit. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Bank bist, hast du ja die klassische Akquise und dann hast du für viele Produkte Antragsstrecken. Also das heißt, du hast mal Data Capturing, das erstmal ausgefüllt werden muss. Dann hast du eine Entscheidung, ob jemand ein Kreditenkonto überhaupt kriegt. Das ist nochmal eine zweite separate Strecke. Dann die Usage ist quasi das Tilgen. Mhm. Und dann ist wieder die Frage, gibt es überhaupt einen Anschluss? Ja, also was ist die Retention? Ist das dann eher ein Cross oder ein Upsell oder was ist das? Ne? Hast du einen Kredit genommen, willst nochmal einen zweiten so ungefähr? Ja. Ja. Im Automobilbereich sind in dieser Consideration-Phase, das ist eine sehr lange digitale Research-Phase, mhm, und dann gibt es die Probefahrt. Und dann gibt es hinten raus Maintenance. Ja, das sind zum Beispiel Phasen, die diese Data-Driven Operating Models in solchen Firmen noch mit abbilden würden. Das ist bei uns ein bisschen einfacher. Dafür ist die Produktentwicklung, die im Automotive-Bereich deutlich schwieriger ist. Da kannst du nicht einfach spontan mal was ändern. Die ist natürlich in der Softwarebranche deutlich einfacher. Genau. Das ist jetzt quasi die nächste Tieferlegung des Modells. Man überlegt sich sehr genau, welche Phasen hat man und welche Touchpoints und Datengrundlagen hat man, die das abbilden können. Ja. Da wird es dann jetzt ein bisschen komplizierter. Ja, und jetzt kommen wir ins eigentliche Data-Driven Operating Model. Das ist also einerseits eine Sichtweise aufs Business mit Metriken, die wir messen, und ein Prozess logischerweise. Ein Operating Model ist immer auch ein Prozess. Mhm. Das heißt, wir haben für jede dieser vertikalen Säulen haben wir einen KPI-Sponsor. Das ist quasi so die VP-Ebene oder irgendjemand, der an den C-Level eben berichtet oder ans Board und für irgendwas verantwortlich ist. Marketing in dem Fall, Go-to-Market. Dann das Website-Team, ne, darüber lädst du unsere Trials runter oder das Team, was den App-Store dann eben bestückt. Dann gibt es das Produktentwicklungsteam. Ja, also da sitzt dann ein VP of Engineering für die Creative Cloud dort und schaut sich an, was da passiert. Kommt in der normalen Welt so nicht vor. Und dann haben wir dezidierte Retention-Teams, die sich Gedanken machen drum eben, wie halten wir die Leute bei Laune. Ja, das ist dann vom Customer Care über die Leute, die dann quasi das dein Profil Backend managen, wo du eben deine Kreditkartendaten hinterlegt hast und dann eben verlängerst. Ja, so, und dafür gibt's auf der obersten Ebene VPs, die sind für diese Metriken verantwortlich und müssen quasi nach oben hin Rechenschaft schuldig sein. Ja. Dann gibt es im Day-to-Day-Business einen KPI-Owner. Das heißt, eine nächst tiefer gelegte Funktion. Ja, das ist dann meistens so ein, also je nach Unternehmensgröße ist das dann ein Head-of, ja, Head-of Marketing etc., Head-of Engineering, Head-of Website oder Data Analytics oder Customer Media, ja, die sitzen dann da drin und die schauen sich diese Metriken Day-to-Day an. Ja. Das ist quasi so der KPI-Owner. Ja, relativ banal. Dann haben wir meistens noch ein Forecast-Lead dazu. Das ist jemand, der Finanzzahlen nimmt. Ja, wir sind ja quartalsgetrieben, wir haben Ziele ausgelobt. Und er sagt dann, hey, wenn wir hier 2% wachsen wollen oder 5%, damit hinten was anderes rauskommt, was müssen wir in meinem Journey-Schritt vertikal dann eigentlich an Metriken erreichen, damit das hinten rauskommt. Das ist eine Übersetzungsfunktion. Mhm. Ja. Nicht jedes Unternehmen leistet sich sowas, hängt auch ein bisschen mit der Größe und der Komplexität zusammen.
Die sind aber jeder, der irgendwie aus einem BI-Team ist und Finanzkennzahlen kennt.
Genau.
Das sind ja im Grunde, hast du jetzt die vertikale Perspektive, die du aufgezählt hast, ist ja praktisch die Customer Journey von links nach rechts.
Genau.
Und dann hast du die Hierarchien, wenn ich es richtig verstanden habe, von oben nach unten Also
genau, du hast ein bisschen die Hierarchie von oben nach unten. Das heißt, du hast quasi den KPI, also du hast den Sponsor, der macht das auf global-galaktischer Ebene. Dann hast du den, der es im Day-to-Day eben verantworten muss. Der hat meistens eben so ein Forecast-Lead, der ihm so ein bisschen hilft, das zu übersetzen. Erneut, wenn das Unternehmen kleiner ist, brauchst du das nicht. Wir haben ja irgendwie allein im Kreativbereich, ich weiß nicht, irgendwie 28 oder 30 Produkte oder so.
Ja.
Ne, da kannst du jetzt nicht für alles irgendwie...
Ja, aber die lesen die Wetterkarte und sagen, guck mal, hier ist ein bisschen zu trocken.
Ja, beziehungsweise die helfen einfach zu schauen, wie kommen wir dann auf unsere Zahlen am Ende des Tages. Ja, das ist so der Forecast-Lead. Dann haben wir logischerweise die funktionalen Teams, irgendwie Marketing und das Webteam und so. Mhm. Die sitzen irgendwie ganz unten untergeordnet und helfen, wo sie gebraucht werden. Das Interessante ist jetzt quasi, wir haben diese vertikalen Strukturen mit dem KPI-Owner und dem Forecast-Lead. Und dann haben wir eine horizontale Ebene. Das sind die sogenannten Segment-Owner. Das heißt, wir haben identifiziert, hey, was sind unsere wichtigsten Kundensegmente? Das kann Single-Produkt sein oder Multiprodukt. Ne? Fotografie ist ein typisches Multiprodukt-Problem. Ne? Mhm. Da ist der Lightroom und Photoshop und ein bisschen Bridge und dann gibt es noch irgendwie zwei, drei andere Tools und so. Studenten ist ein eigenes Segment. Mhm. Ja? Creative Professionals, also so, ich nenne das mal den Hardcore-Agentur-Kreativen, der kauft das nicht zwingend selber. Ja, aber diese Creative Pros.
Ach, das ist ein Segment, das muss ich mal noch kurz. Das sind Segmente, die im Grunde aus der aus dem Anwendungsbedürfnis von spezifischen Zielgruppen entstanden sind.
Exakt, genau.
Okay, ihr löst in dem Moment praktisch die produktzentrierte Sicht auf. Guck mal, schon wieder was gelernt.
Genau,
ja.
Also das heißt, du hast diese vertikale Achse und da geht es nach den wichtigsten Kundensegmenten. Und es ist ganz wichtig, das nicht mit Marketing-Personas zu verwechseln. Die haben auch Marketing-Personas. Aber wir reden über eine Kombination aus Produkt, Revenue-Beitrag, und Persona, ja, also Kundensegmente. Deswegen sage ich, bei uns ist so ein typisches Ding Creative Pros. Mhm. Studenten, was ja eine sehr amorphe Masse ist, weil Student ist ja alles, ne, von Betriebswirtschaft zu einem Kreativtool. Mhm. Fotografen sehr spitz, ja. Eine weitere Kategorie, die wir mittlerweile haben, ist Next Generation Creators. Also die Leute, die nicht wie wir zwei alten Männer irgendwie mit Click-Interfaces aufgewachsen sind, sondern ich nenne das mal so den typischen TikTok-Influencer.
Ja.
Der hat nie ein Kreativwerkzeug verwendet, der hat nie eine große Kamera gehalten, der macht alles mit seinem iPhone, der ist nur am Mobile unterwegs,
der hat gar keinen MacBook.
Ja, genau. Genau. Mhm. Ja, so, das ist ein ganz eigenes Kundensegment, die wir, ich sage jetzt ganz bewusst, nicht mit unseren alten Interfaces abholen, aber die gewohnt sind, ganz natürlich zu kreieren, haben aber ganz oft die Profi-Werkzeuge nicht dafür.
Mhm.
Und erst wenn sie erfolgreich sind, wächst der Bedarf an Profi-Werkzeugen. Also es ist eine ganz spannende Demografie oder eine ganz spannende Population an Kundensegment, denen du helfen musst, sich über die, ich nenne das mal In-App-Editing-Funktionen, ne, so Instagram bietet dir irgendwelche Filter- und Schnitttools an, da herauszuwachsen und höhere Ambitionen
zu den Profi-Tools zu kommen.
Genau, aber für die musst du eigentlich am Ende des Tages sehr viele, ich sage jetzt mal, Mobil-Touchpointe erstmal entwickeln, Touchpoints entwickeln, weil der Schritt aufs MacBook ist dann deutlich länger.
Mhm, ja? Okay, verstehe.
Das ist also ein Kundensegment, wo du sagst, oh, und die sind aber multimedial. Das sind also Foto und Video und Audio und haben vielleicht noch einen Podcast und brauchen sofort Social Media Publishing. Also das Anspruchsprofil von denen ist komplett anders, als es von so einem, ich nenne das mal, klassischen Kreativdirektor oder Illustrator oder Fotografen.
Super spannend. Die, was heißt das dann in den Operations? Also jetzt hast du mich durchgeführt, ich habe so aus der Unternehmensverantwortungsseite, ich verstehe auch besser, wie das auf das Thema Accountability einführt. Ich habe verstanden, dass es Produktnutzung gibt, aber dass ihr nicht Produkt-Ownership zentriert seid, sondern in Kundensegmenten denkt. Fehlt jetzt noch was, um auf die Operationalisierung zu gucken? Also wenn jetzt zum Beispiel, Experimente aufgesetzt werden, wer dann wie zusammenkommt?
Ja, also dafür haben wir dann diese funktionalen Teams, das erwähnte ich ja, die sitzen da quasi so ein bisschen drumrum. Mhm. Was heißt, diese funktionalen Teams, wie jetzt zum Beispiel Marketing, helfen an verschiedenen Schritten.
Mhm.
Ja, also die sind jetzt keiner Journey Stage explizit zugeordnet. Sie sind natürlich vorne stark im Funnel in der Kundenakquise, da ist logischerweise Marketing ein wichtiger Treiber. Aber auch bei Retention oder bei In-App-Engagements zum Beispiel nutzt man dann Marketing-Tools zum Re-Engagement.
Mhm.
Ja? Also die sind so funktional und je nachdem, wo man sie braucht, unterstützen die.
Ja.
Um jetzt in den Prozess zu kommen, jetzt hat man die Struktur, um in den Prozess zu kommen, ohne dass ich jetzt wirklich kleinteilig drüber rede, wann und wie treffen die sich, wie oft und machen welche Meetings. Wir haben noch zwei Center of Excellence, die wir strukturell brauchen.
Mhm.
Das heißt, wir haben ein Data Center of Excellence. Das sind IT-Funktion am Ende des Tages. Die schauen, haben wir die Daten, haben wir die in Echtzeit, sind die aussagekräftig, sind die belastbar, fehlt uns eine Datenquelle, was müssen wir tun, um diese Datenquelle, die wir gerne hätten, um eine Aussage treffen zu können, zu erschließen. Mhm. Was brauchen wir da auf der Infrastrukturseite, damit das saubere, belastbare Daten sind? Das ist das Data Center of Excellence, so eine klassische, sag mal, Data- und IT-Intelligence-Funktion. Und wir haben eine Operational Center of Excellence. Das sind tatsächlich Kollegen, die einfach nur schauen, kommen alle zu den Meetings, sind Dashboards gewartet, ja, wird gemacht, was auch letzte Woche besprochen worden ist. Ja, tust du, was du sagst.
Die Antreiber und Einhalter.
Genau, die schauen einfach nur, dass das sauber läuft, weil theoretisch unser CEO auf seinem Handy in dieses Dashboard, dieses Realtime-Dashboard gucken kann und sofort einen Überblick über das gesamte Business hat. Und das ist extrem wichtig. Dieses Modell ist so schlagkräftig, weil wir in nahezu Echtzeit agieren können.
Okay.
Ja. So, das ist quasi auf der strukturellen Seite das. Und jetzt kommen wir in den Prozess. Und da habe ich schon diese Journey Owner angesprochen. Erneut, wie die Meeting-Kadenz ist oder so. Das ist jetzt hier für unsere Gruppe irgendwie, glaube ich, nicht so relevant. Aber diese Segment Owner.
Dafür, sag mal ganz kurz, weil Meetings relevant. Ja. Hat sich dadurch die Meeting-Intensität und Dauer erhöht? Ist sie gleich geblieben oder ist sie gar weniger geworden?
Sie ist teilweise weniger geworden, weil wir weniger Zeit damit logischerweise beschäftigt sind, irgendwelche Daten zusammenzutragen und irgendwelche Dashboards und Excel-Tabellen sich gegenseitig vorzulesen, die dann vielleicht aktuell oder nicht so ganz sind. Ja, das ist dieser Echtzeitanspruch, der hilft natürlich enorm. Und es ist deutlich strukturierter. Ja, weil wir
intensiver. Ja.
Es ist intensiver. Ja, wir haben 50 Metriken, nach denen wir das komplette Business abbilden können.
50 Metriken.
50 Metriken. Das klingt jetzt erstmal viel, aber wenn du dir überlegst, was du heute alles messen kannst, sind 50 relativ wenig. Und ich sag mal so, ein, zwei Metriken wechseln sich so über ein, zwei Jahre so ein bisschen, wo man sagt, ah, wir haben hier eine bessere Metrik gefunden. Mhm. Aber ansonsten sind die mittlerweile relativ robust. Das heißt, wir haben so knappe 12 pro Customer Journey Schritt. Mhm. Ja, so Pi mal Daumen, weil wir ja diese 5 Stages haben. Und die sind sehr, sehr belastbar mittlerweile. Ja, und ich kann da gleich so ein bisschen durchführen, was denn da so Metriken sind.
Ja. Okay, aber ich hatte kurz eingehakt. Ich würde sagen, wir müssen nicht über die Meeting-Kadenz sprechen, aber du sagst, es ist tendenziell strukturierter und dadurch ist
strukturierter
und das subjektive Empfinden, dass die Zeit gut genutzt ist, bei allen Beteiligten besser.
Ja, es schafft immer einen ganz anderen Leidensdruck, wenn ein CEO ins gleiche Dashboard gucken kann.
Also ja, das klingt jetzt auch vor allen Dingen alle glauben, also viele, ich glaube, das kennst du vielleicht auch aus deiner Praxisbeobachtung in anderen Unternehmen, dass das in Dashboards gucken oder in Berichtsbücher, es gab auch früher irgendwie das alles mal ausgedruckt, unterschiedlich ist A, glauben wir die Zahlen, also das ist ja das, was du ansprichst, Einheitlichkeit, diese Accountability, die setzt voraus, dass es ein Single Point of Truth gibt, und das andere ist die, was machen wir jetzt damit, also die Operationalisierbarkeit von den Daten, ich glaube, das sind alles große Hürden.
Und da vielleicht so Meeting-Kadenz, ne? Es gibt halt Weekly und Daily Reviews des Ganzen, und da siehst du schon die Kadenz. Also Weekly ist auf der Sponsorship-Ebene und Daily ist auf der Vertical-Ebene.
Ja.
Ja, also das ist da ist schon ein gewisser Leidensdruck dahinter, oder Leidensdruck nicht, sondern ein gewisser Zug. In dem Moment, wo du Daily auf dein Business guckst und sagst, pass mal auf, wie läuft's denn gerade, kommen wir eben ganz schnell an diesen Experimentierfaktor hin. Das ist nichts, was wir irgendwie am Quartalsende uns einmal vorlesen, sondern das ist ein Entscheidungswerkzeug für jeden einzelnen Tag.
Verstehe ich. Aber ich habe die, wie gesagt, ich habe die gerade unterbrochen, sondern wie arbeiten wir mit. Eine Frage, die kommen wird, ist gerade bei 50 Kern-KPIs, auf die ihr guckt hast. Nee, du hast nicht Kern-KPIs
gesagt. 50, doch.
Doch, kann man sagen. Ja. Okay. Die Frage, die irgendwann in den nächsten 10 Minuten kommen wird, ist, wie könnt ihr die Korrelations-Kausalitätsfragestellungen auflösen, außer alles mit Experimenten. Also ich stelle mir vor, bevor man so ein Experiment, also klar, die Antwort könnte Experiment sein, aber bevor man sich auf ein Experiment festlädt, muss man ja im Grunde eine Einengung vornehmen, was im Grunde geprüft wird oder nicht.
Ja, also da ist ein bisschen menschliche Intelligenz dabei tatsächlich. Ja, dann ist sehr, sehr viel Testen dabei, kann ich vielleicht auch gleich zwei Dimensionen noch nennen, und ein bisschen Erfahrungswert. Mhm. Also wir haben wirklich versucht, Metriken zu finden, die belastbar sind, und für mich, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Vorstandsetagen so Workshops zu dem Thema mache, also Customer-Centric KPI-Setting, ich habe da ein schönes Modell gefunden, wie man das eben, das mache ich seit 10 Jahren mittlerweile, zu gucken, welche Metriken sind denn wie aussagekräftig. Mhm. Und für mich ist immer eine gute Metrik erstens relevant zu dem vertikalen Journey-Schritt. Ne? Also im Akquise-Marketing will ich auf einem Werbespot viele Views haben. Ja? Mhm. Logisch. wenn ich jetzt ein Auto verkaufe und bin in der Konzentrationsphase, will ich eine lange View-Through-Rate haben, wo jemandem erklärt wird, warum das Produktfeature besonders gut ist.
Und ein Engagement-KPI.
Genau, ein Engagement-KPI. Da geht man eher ins Qualitative. Und für mich machen gute Metriken immer dann Sinn, wenn du sagen kannst, hey, pass auf, sie zeigen einen Shift im Mindset. Mhm. Also von ich höre von der Marke zu ich interessiere mich für ein Produkt, ist ja ein Shift im Mindset. Mhm. Ja? Dann nochmal der nächste hin, ich möchte das jetzt kaufen oder möchte
es behalten.
Genau, möchte es behalten im Idealfall, genau. Ja? Ich möchte es sogar gegen Geld bezahlen und dann behalten. Ja? Und diese Mindset-Shifts, wenn ich die durch Verhaltensänderung messen kann, dann wären die Metriken enorm mächtig. Deswegen bin ich kein großer Fan von diesen Hauptsache Zahl wird größer Metriken. Mhm. Ja, die sind nämlich gar nicht so aussagekräftig. Die mächtigen Metriken zeigen eine Verhaltensänderung. Mhm. Ja, und ich zeige gleich, also ich erkläre gleich zwei, drei Beispiele, die wirklich total spannend sind. So, also wir haben diese Metriken und jetzt gehen wir in den Prozess. Ja, das heißt, daily wird an dieses Dashboard geguckt und dieses Segment Owner, die arbeiten über alle vertikalen Customer-Journey-Schritte hinweg. Und die sind dafür verantwortlich, quasi als Advokat des Kunden zu sagen, hey, wir haben jetzt hier diese Leute akquiriert, die haben sich jetzt was runtergeladen und jetzt finden die das, jetzt machen die App nicht mehr auf. Mhm. Ja, da kommen wir jetzt genau zu den Metriken. Also wir haben klassisch große Zahl vorne, viele haben das Werbebanner gesehen, ein Prozentsatz hat drauf geklickt, mhm. ein kleinerer Prozentsatz hat sich die App runtergeladen und hat sich einen Account erstellt. Mhm. Und dann gehen wir jetzt zum Beispiel in die Product Usage. Mhm. Die Person, der Segment Owner sieht, toll, jetzt haben wir hier irgendwie 20.000 neue Leute ins Produkt gebracht. Mhm. Aber die Monthly oder Week Zero Return Rate, also ich mache die App überhaupt auf, mhm. und die Week 4 mhm. Return Rate. Mhm. Wie oft habe ich bis zum Ende der Woche oder bis Ende des Monats das Produkt geöffnet? Das ist eine Verhaltensmetrik. Und dann kann man jetzt sagen, haben wir dir die, und jetzt wird die Diskussion spannend, ja, haben wir dir die falschen Leute gebracht, die mit dem Produkt nichts anfangen können, dann ist das ein Marketingproblem. Das heißt, der Segment Owner geht dann zum Marketing und sagt, hey, die Leute waren die falschen, die finden da keinen Wert in der App. Mhm. Oder der geht zum Engineering-Team hin und sagt, pass mal auf, das ist eine ganz bestimmte Zielgruppe, die findet diesen Login und vorher Kreditkarte abgeben. Mhm. Total scheiße. Ja, die wollen erstmal ein bisschen spielen. Mhm. Könnt ihr für bestimmte Märkte die Paywall wegmachen, mhm. ja, und einfach den Trial nach 7 Tagen beenden. Mhm. Ja, das sind dann Lösungen, die das Produkt implementieren kann. Das heißt, du, aus dieser Verhaltensmetrik machen die Leute die App auf, wie viel nutzen sie, wie ist die Consumption, wie ist das Engagement, können wir jetzt verschiedene Schlussfolgerungen ziehen. Ja. Und die kannst du wiederum testen.
Mhm, genau, ja? Also eine lässt die Barriere ein bisschen, die Hürde ein bisschen runter und auf der anderen Seite genau. machst du auf der Akquisitionsseite
andere Zielgruppen. Es gibt also tatsächlich Märkte, die resonieren besser damit, dass du sagst, ich hinterlege schon mal alle meine Daten. Ja, klar. Und es gibt Märkte, die sagen, das ist mir noch zu viel, ich will erstmal so 2, 3 Features ausprobieren.
Das verstehe ich total.
Ja? Mhm. Und das steuerst du dann je nach Markt aus, ja, weil es wirklich Märkte gibt, die sagen, hey, da habe ich also einmal hier den Account angelegt, alles gut, alles fein, das ist eher so der angelsächsische Raum, die sind ja so ein bisschen so, let's go, mhm. canceln kann ich ja immer noch, ja. Und im asiatischen Markt ist das eher so, nee. Ne? Ja. Und da kannst du dann auf Produktseite eingehen. Oder, auch ganz spannend, und deswegen sage ich, das sind die Advokaten des Kunden. Wir haben zum Beispiel gesehen, so diese Next Generation Creator, die machen Photoshop auf und dann schaut ihr erstmal so 40 Jahre graues Interface mhm. mit 600 Untermenüs und 3000 Werkzeugen, ne, so, die das kein Mensch versteht.
Das sieht aus wie ein Pilotencockpit.
Genau. Ne? Also kannst auch gleich eine 747 fliegen, ne, es kommt aufs Gleiche raus. Mhm. Und da haben wir zum Beispiel gesehen, die Next Generation Creator, die verschreckt das. Mhm. Ja. Jetzt können wir sagen, jetzt machen wir für die anderes Marketing, aber was willst du denn da anders bewerben, weil das Interface ist das Interface. Mhm. Also sind unsere Segment-Owner hin zum Produkt gegangen und haben gesagt, hey, für diese spezielle Zielgruppe, die müsst ihr abholen. Die verschreckt ihr. Wir wollen die langsam ranführen. Mhm. Was haben wir gemacht? Wir haben erstmal so eine 3-Klick-Frage. Wer bist du? Wie gut kannst du das schon? Mhm. Ja. Und was interessiert dich? Und dann kriegen die erstmal einen eigenen Tab mit Learning Content. Und der Learning Content, das sind so ganz niederschwellige Tutorials, mhm. die ein schnelles Erfolgserlebnis geben. Und die sind szenariobasiert. Also da heißt es nicht, wie funktioniert das Stempeltool, mhm. sondern die Frage ist quasi, wie kriege ich die Schwiegermutter aus dem Bild? Ja? Mhm. Das sind diese szenariobasierten Ansätze. Und wir haben dann geschaut, hey, können wir wieder mit Marketing zusammenarbeiten und Content Creator akquirieren, die tolle Photoshop Tutorials machen, die Leute da sehen. Wir lizenzieren dann den Content unter Umständen. Ja? Oder lassen die speziell was machen. Und verweisen dann später in einer Engagement-E-Mail-Kampagne, hey, du hast ja gerade Photoshop runtergeladen, wie läuft's denn so nach der ersten Woche? Hier sind 5 tolle Tutorials auf YouTube, mhm. und schieben dann Traffic an den Creator. weiter, der dann eben das Engagement hochhält, über seine Personality arbeitet etc. Das heißt, der Segment Owner hat sowohl ins Produkt in Anführungszeichen eingegriffen, nicht selber. So hat er gesagt, Jungs, macht euch Gedanken und Mädels, ne, macht euch Gedanken, wie ihr das Problem löst. Mhm. Wir schicken euch neue Leute, die haben aber andere Bedürfnisse. Wie löst ihr das? Ihr seid die Produktexperten. Mhm. Ihr müsst das verstehen. Ihr habt die Telemetrie, ihr wisst, was funktioniert oder was nicht funktioniert. Fahrt ein paar Experimente und schaut mal, was passiert. Und du siehst, wie wir damit auch weg von diesem Fingerpointing kommen. Ne? Wie oft ist das so, ah, wir haben euch Leads geschickt, aber die Leads sind die falschen. Ja. Das sind nicht die richtigen Kunden. Ja, dann habt ihr die falschen eingeladen, dann habt ihr die falsche Datenbank.
Die sind zu teuer, genau.
Genau, die sind zu teuer oder die bringen ja nichts oder so. Ne? Also dieses Fingerpointing hört damit auf. Und das Interessante ist, wenn man also auf der horizontalen Ebene schaut, ne, hat man diese extreme Kundenzentrierung. Und auf der vertikalen Ebene hat man diese Autonomie zu sagen, hey, wir kommen weg von einem reinen Problemstatement und einem Fingerpointing hin zu, du hast als Engineering oder als Marketing als Experte in deiner Domain die Möglichkeit, mit Thesen oder Hypothesen aufzukommen und kleine Tests zu fahren und dann das Produkt zu ändern oder das Marketing zu ändern. Und das ist diese interessante Freiheit. Dadurch schaffst du ein iteratives Learning. Wir haben zum Beispiel ganz, ganz wild, wenn du an die Adobe.com denkst.
Ja.
Die wenigsten Leute wissen, dass wir seit Jahrzehnten in den Top 100 meistbesuchten Webseiten der Welt sind. Wir haben 12 Milliarden Besucher.
Echt?
Ja, die Adobe.com, wir ändern im Schnitt pro Quartal mehrere 10.000 Seiten. Und wir haben herausgefunden, dass in Deutschland, selbst bei unserem Enterprise-Bereich, na, wo du sagst, das ist ja B2B, na, das ist nicht so die hippe Kreativ-Audience, dass die Leute auf ein deutsches Du in unserer Ansprache, in den Texten, besser reagieren, selbst im Enterprise-Bereich, ne, wo du sagst, als ein Sie. Also was für mich völlig unverständlich ist, aber wir haben es getestet und wir haben es rausgefunden.
Ja.
Wir haben daraufhin für eine Viertelmillion sämtliche Texte umschreiben lassen.
Aua.
Ja, für alle diese Tausenden von Unterseiten. Und im spanischen Bereich, wo es auch so eine Variante gibt, da haben wir dann das Experiment mit unseren spanischen Kollegen geteilt und haben gesagt, hey, guck mal, wollt ihr das mal testen? Und dann haben es für alle ihre spanischen Seiten auch gemacht.
Ach, cool.
Also du kommst in so einen iterativen Lernprozess, der total flexibel auf zum Beispiel eine Veränderung des Search-Traffics reagieren kann, eine Veränderung auf ein neues Segment, das Produkt entwickelt sich weiter, die Marketingkampagnen, du hast ein Best-Practice-Sharing. Mhm. Und du siehst, wie wir eben aus dieser datengetriebenen Accountability eigentlich so eine Data-Driven Freedom bekommen.
Ja. Kann man auch den... Also ich verstehe den kulturellen Aspekt.
Ja.
Das gibt Sicherheit, dass du kennst die Spielregeln, du hast nicht das Gefühl, dass du jetzt irgendwie der Freigänger bist, der eventuell bestraft wird für Dinge, die er nicht hätte tun dürfen. Jetzt gibt es trotzdem auch bei allen Experimenten immer so ein bisschen die Frage Zeit und es gibt viele Fragen, aber das eine ist immer Zeit und Aufwand, Aufwand-Nutzen-Verhältnis. Dachte ich jetzt gerade so bei der Übersetzung, ne? Oder bei jeder Produktänderung kann Engineering sagen, boah, wir haben hier so eine große Pipeline, wollt ihr das wirklich?
Roadmap ist schon voll.
Ja, genau, jetzt kommt ihr auch noch und wollt aus einem Sie und Du machen oder das wäre jetzt irgendwie Content. Ja. Wie hilft euch dieses Framework, um so Sicherheit beim ROI für den Aufwand irgendwie zu gewinnen?
Na gut, das Schöne ist, in der Software kannst du natürlich deutlich schneller testen. Ne? Das ist jetzt im Automobilbereich, wo du irgendwie jahrelang irgendwelche Pressen baust,
ein bisschen
schwieriger.
Gott,
ne?
Gott,
klar.
Ja,
und bei Tütensuppe gibt es gar nicht so viel zu experimentieren, da kannst du eine Geschmacksrichtung auf den Markt werfen und das war's dann. Ne? Das Schöne ist, dass wir ja dadurch, dass wir diese wöchentliche Kadenz dann haben, genau diese Diskussion direkt auf 1 minus oberste Entscheiderebene heben können. Ja? Und dort werden Ressourcen allokiert. Also wo du sagst, hey, haben wir schon Daten? Wollen wir einen Test fahren? Wollen wir ein MVP bauen? Wollen wir das nur für ein kleines Segment machen? Ist dieses Kundensegment mittelfristig denn relevant genug? Also bei der Next Generation Creator, das ist ein mittelfristiges Projekt. Das heißt, es kann auch mittelfristig auf eine Roadmap.
Ja, okay.
Da muss man vielleicht sogar hingehen und ganz neue Produkte bauen.
Ja.
Das ist eine VP- und C-Level-Entscheidung.
Ja, genau. Ja? Aber wie super. Also ich bin jetzt drauf gekommen auf diese Engineering-Fragen, die sind ja immer abstrakt, die hängen ja auch sehr stark davon ab, wie agil du überhaupt irgendwie Dinge verändern kannst, also wie produktiv man da sein kann. Das andere ist, du sagtest gerade, so eine Zahl wie 250.000 Euro nehme ich an.
Ja.
Da muss man halt schon den Conversion-Uplift mal wert greifen können, um so.
Ja, also, aber wenn du halt siehst,
auch 250.000 ist auch auf einer Adobe Deutschland P&L jetzt nicht so, dass ihr das mal eben beim Kaffee schnell durchwinkt.
Nee, da muss man schon eine gute Diskussion haben. Aber wenn du halt dann eben datengetrieben sagen kannst, ich kann es rechtfertigen und ich komme aus dieser kundenzentrierten Sicht, dann ist das viel einfacher, weil es fehlt diese Selbstverliebtheit.
Ja.
Ja. Ja, es basiert auf einem Experiment, es basiert auf einer Annahme. Du durftest schon testen. Das ist das Schöne am Digitalen. Du kannst einfach ausprobieren.
Ja, ja. Richtig gut. Kulturell super. Gibt es noch so für, gerade für den Retention-Bereich? Also Usage verstehe ich. Oder vielleicht, also ich hätte gesagt, Usage ist einer der besten Prädiktoren, ob du dabei bleibst oder wenn Usage nicht stattfindet, das größte Churn-Wahrscheinlichkeit.
Genau.
Was gibt es noch so im Retention-Bereich zu betrachten?
Ein anderes Highlight im Retention-Bereich war immer, du kannst eine dumme Metrik nehmen, ne? Nämlich Cancellations. Mhm. Wo man erstmal sagen würde, das ist eine wichtige Metrik. Mhm. Ja, es gibt aber automatisierte Cancellations, wenn deine Kreditkarte nicht mehr funktioniert. Mhm. Und es gibt User-Initiated Cancellations, weil jemand sagt, ich habe keinen Bock mehr auf euch. Mhm.
Das eine kannst du beeinflussen, das andere weniger.
Ja. Exakt das. Ja. Und oft dieses, ich habe keinen Bock mehr auf euch, ist ja die Frage, oh, ist das jetzt jemand, der sich halt, das sehen wir ja auch ganz oft, wir haben ja Black Friday, da wird es immer günstig bei uns. Ja. Ist das jemand, der jedes Jahr kündigt, um dann einfach den nächsten Black Friday Deal wieder mitzunehmen und einen guten Deal zu bekommen? Ist das jemand, der das Produkt nie genutzt hat? Ist das jemand, der auch da aus einer Agentur rausgeht und wieder in eine andere Agentur geht? Aber wir wissen quasi, der hat ja keine, also der hat quasi seine eigene Photoshop-ID ja nicht mehr, weil die an der Unternehmensadresse hängt.
Ach, echt?
Ja, ja, klar. Na, also da gibt es so Unternehmensverträge und dann bist du halt Jung von Mathe oder was auch immer.
Ja,
ne?
Klar.
So. Und da ist natürlich dann die Bewertung auch anders. Also der ist vermutlich nicht unzufrieden. Ja, das heißt, auch dort wieder die Intelligenz reinzupacken und zu sagen, hey, wo hätten wir was an der Cancellation ändern können? Mhm. Ja, wo ist einfach nur eine Kreditkarte ausgelaufen? Was ist da zum Beispiel eine Aktivität? Ich kann dir einen Reminder schicken, weil wir wissen ja, wann die ausläuft.
Julian, darf ich noch einen Aspekt anführen? Es könnte auch einfach sein, dass die Produktzufriedenheit gut bis sehr gut ist. Aber dass zum Beispiel auf der, dass ich nichts verändere, also nicht Faktoren, die ich nicht beeinflussen kann, sondern dass es einfach noch neuere Produkte gibt für ein kleines Problem, die in dem Moment noch attraktiver aussehen. Ich finde, das jetzt gerade bei den AI-Tools, also dort, wo ich die Chance hatte, KPIs zu sehen, die haben ja eine super schnelle Adoption-Rate, haben aber eine unglaublich schlechte Retention, weil momentan die Halbwertszeit und die Feature, also die Halbwertszeit wird immer kürzer, weil sich die Feature immer überschlagen.
Ja.
Ist das nicht auch eine Herausforderung? Und wenn ja, wie würde das in eurem Framework irgendwie greifen?
Also das ist tatsächlich ganz interessant. Logischerweise gibt es viel guten Wettbewerb und viele der Fähigkeiten werden durch KI auch demokratisiert. Ne? Also irgendwie schnell jemanden hinten aus dem Bild raus zu retuschieren, das kann dein iPhone so mittelgut selber oder dein Pixel. Dafür würde ich jetzt, also je nach Anwendungsfall, würdest du da jetzt nicht unbedingt den Photoshop hernehmen. Mhm. Es gibt aber die Möglichkeit, natürlich einerseits Leute zu migrieren. Also ich habe früher viel Photoshop gemacht. Ich nutze heute fast ausschließlich Lightroom. Ja, weil ich den Werkzeugumfang von Photoshop gar nicht brauche, bleibe als Kunde quasi in einem anderen Produkt erhalten. Mhm. Ja, es gibt immer mehr Produkte, die auch einsteigerfreundlich sind, wie zum Beispiel Adobe Express. Das ist so unser im Browser und in der App Produkt. Das sind viele Capabilities, die du in diesen Profi-Tools findest, in einer Light-Version total mit 2-3 Tabs irgendwie und KI automatisiert abbildbar. Mhm. Das heißt, wir sehen eine Migration auch in einfachere Tools bei uns. Das heißt, der Kunde bleibt im Ökosystem, hat aber vielleicht nicht mehr die riesige Creative Cloud, weil er sagt, ach du, ich mache ja ein bisschen Social Media, das reicht mir völlig. Ja, das ist auch okay. Mhm. Ja, wir denken aber ganz konkret, gerade weil du KI angesprochen hast, sehr stark darüber nach, alle unsere Features und unsere Interfaces, die eben so schwer und so komplex sind, agentic, also über MCPs ansteuerbar zu machen. Das heißt, in Zukunft werden wir vermutlich viele dieser Funktionen gar nicht mehr groß übers Interface definieren oder eine einzelne Applikation, die du dir runterlädst, sondern eben in der Capability.
Okay.
Ja. Und da ist dann die Frage, wie man da das Businessmodell dahinter legt, ne? Weil das ist dann vielleicht eher ein Token-Abo, ja, also so wie du früher Stock-Credits gekauft hast und jetzt KI-Credits kaufst. Das ist auch gelernt, also da ist der ganze Markt, hat den großen Vorteil gehabt, dass alle mittlerweile auf Abo setzen und nicht auf werbefinanziert. Ja? Ja. Das heißt, die Bereitschaft zu zahlen für Fähigkeiten ist zum Glück mit dieser neuen KI-Welle nicht querfinanziert, nenne ich das mal. Ja?
Ja.
Das könnte sein, dass das Tokens sind, wo du sagst, du pass auf, welchen Adobe-Service ich nutze. Ist völlig egal, aber ich habe hier so ein Package an Tokens.
Eine Lösung, ja, verstehe.
Du kannst ein Metered-Modell einführen, was ein bisschen schwieriger dann für die Vorhersage an der Börse ist. Du kannst ein Value-basierendes Modell im SaaS-Bereich einführen, wo jetzt auch noch keiner so die richtige, komplette Antwort hat, wie das dann genau ausschauen würde. Aber das Modell ist robust genug, um sich dahin weiterzuentwickeln.
Mhm. Ja? Cool.
Das heißt, wir denken sehr, sehr stark auf technischer Seite nach, wie wir viele dieser Features und Capabilities quasi agentisch abbilden können. Und dann ist so ein bisschen egal, ob du das über den ChatGPT-Agent ansteuerst oder über dein Adobe Agent oder über ein Adobe Interface. Was auch ganz spannend ist, die letzten 5-6 Jahre haben uns eben, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, in unserem Marketing ja schon gezeigt, dass die Leute viel stärker hin zu Capabilities gehen. Ja. Das heißt, wir haben sehr, sehr viel Wissen, wie wir diese Fragen schon adressieren, wie wir in diesen Large Language Models schon mit genau diesen Antworten auftauchen. Mhm. Und auf technischer Ebene bauen wir tatsächlich gerade ganz, ganz viel in die Richtung.
Also wir waren ja gerade noch bei Churn, Usage, ja. Die Unterscheidung, also ganz wichtig zwischen Dingen, die praktisch in eurer Hand liegen und Dinge, die praktisch einfach nur Missverständnis sind. Ja. So wie zum Beispiel, man wechselt den Arbeitgeber und
genau
das. So, das verstehe ich. Gibt es noch weitere Dinge, die vielleicht gar nicht so offensichtlich, ich sag dir, worauf ich hinaus will. Ich sehe, dass ihr gerade in der B2B-SaaS-Welt es eine Renaissance der Events gibt. Also egal, ob das jetzt Content-getriebene Events sind, ob das Social-Events sind, also ich glaube, in beiden Bereichen wächst es und das ist ja auch eine Art der Kundenbindung. Ja. Aber welche Bereiche hast du noch praktisch im Retention-Bereich, die für euch in dem Framework eine große Rolle spielen?
Community ist ein Riesenthema. Also man könnte jetzt argumentieren, dass Community eigentlich ein Akquise-Ding ist. Mhm. Ja. Wir sehen Community und Personality, also im Sinne von wir haben ein ganz großes Kreativ-Evangelisten-Team, ne? Die sind auf Reddit unterwegs, die beantworten Fragen, die eskalieren ganz schnell, wenn wir irgendwie, es gab ein ganz unglückliches Beispiel, da hat jemand so ein Studentenabo gehabt und war dann fertig mit der Graduation, dann bekam da so eine E-Mail, Glückwunsch zur Graduation, bitte die Kreditkarte, dein Abo läuft aus, ne? Weil du kriegst jetzt keine Studentenlizenzen mehr. Ja, und da hat sofort jemand in den sozialen Netzwerken geantwortet und hat gesagt, hey, ich bin von Adobe, ich spreche das sofort mit dem Team an. Na, eigentlich solltest du einen Discount kriegen, statt so eine E-Mail. Ja, ne? So, ja. Glückwunsch, ne? Ihr habt alle gerade in Amerika genug Student Debt. Ne?
Ja,
so.
Ist ja auch eine Chance.
Ist eine Riesenchance. Ja? Also lass den Black Friday gleich mal vorziehen. Das heißt, Community, sei das in sozialen Netzwerken präsent zu sein, auch eben zu eskalieren, wenn Dinge schieflaufen, das gibt das Modell eben auch her, weil wir so gewohnt sind, so schnell zu agieren. Ja, eine Freundin von mir hat mal bei N26 gearbeitet, dieser Digitalbank. Mhm. Und hat gesagt, Julian, wie wichtig sollte ich App Store Reviews nennen? Und sie sagt, das ist eure einzige Filiale. Jede Ein-Sterne-Bewertung, da ist richtig was schief gegangen. Ja, selbst wenn das ein Kundenfehler war. Ja. Ne? Oft sitzt das Problem bei der Bank sitzt immer das Problem da vorne, aber ne, das kann ja was schief gehen. Und manchmal ist es ein Anwenderfehler. Aber du musst da sofort reagieren. Das ist quasi in 24 Ländern eure wichtigste Filiale.
Ja.
Ja? Community im Sinne von dort sein, wo sich Leute aufhalten und austauschen, wo sie Fragen stellen. Und das ist nicht auf unserer Help-Seite, sondern das ist auf Reddit oder sonst wo. Ne? Mhm. Und weil du sie angesprochen hast, Community Events. Wir machen die Adobe Max, das ist so unser iPhone-Event, nicht das immer. Da kommen der heißeste, wirklich große Scheiß. Ne? Wir machen ja regelmäßig Update-Zyklen jeden Monat. Aber da kommen die richtig großen Announcements. Das sind 15.000 Leute in Los Angeles. Du kannst irgendwie mit Eric Speakerman Workshops machen und was weiß ich was alles. Mhm. Das ist Community. Und wir machen klein, lokal für ganz spitze Communities, die Video-, die Foto-Community etc. Machen wir Events, wo eben Bestandskunden, Influencer, Creator eingeladen werden und wir feiern dann das, was die Leute mit unseren Werkzeugen machen. Das ist wieder diese DNA des Werkzeugmachers. Mhm. Und das ist tatsächlich für uns ein riesen Retention-Treiber. Sichtbar zu sein und über das reine Produkt und irgendwelche schnöden Metriken hinaus dem Unternehmen eine Dreidimensionalität zu geben, wo du mit einem echten Menschen sprechen kannst.
Ja, super. Richtig gut. Lieber Julian, mit dir könnte ich wirklich, wirklich noch deutlich länger sprechen. Das Schöne ist ja, wie eingangs schon angekündigt, dass du uns die Folien da lässt und ein, zwei Videos. Ich kann nur empfehlen, dir auch auf LinkedIn zu folgen. Das ist bestimmt eine gute Idee.
Freue ich mich.
Lass es uns nicht dabei belassen. Ich würde mich freuen, wenn wir regelmäßig Updates von dir kriegen. Das ist ja mal richtig was los in unserer Branche. Aber vielen Dank auch für diese tiefen Einblicke und kann allen nur empfehlen, guckt euch auch die Slides an. Für mich war das jetzt ein bisschen leichter, weil ich nur mal das eine oder andere Slide schon gesehen habe, aber du hast es auf jeden Fall super prägnant und verständlich erklärt.
Ich hoffe, ich habe es aber nicht das erste Mal gemacht. Das
ja, das hört man natürlich auch. Du machst es in St. Gallen, ne?
In St. Gallen unterrichte ich das ab und zu mal im Master of Business Engineering. Ganz spannend. Ich habe es auch tatsächlich schon in Harvard vortanzen dürfen.
Sehr gut.
Ja, das war dann im Kontext von einer KI-Geschichte, aber da war es eben sehr wichtig zu sagen, hey, guck mal, wir denken also deutlich breiter über Daten und KI und veränderte Geschäftsmodelle nach. Da ging es eben um Transformation. Genau. Und so auf der einen oder anderen Konferenz oder der einen oder anderen Führungsetage habe ich das auch schon mal auf dem Bierdeckel gemalt.
Ja,
oder auf eine Cocktailserviette in der Bar.
Sehr gut. Lieber Julian, vielen Dank für deinen tollen Input. Vielen Dank auch für den Besuch hier in Hamburg und bis ganz bald. Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios. Werbung.
Du willst dein Marketing noch effizienter machen und auf das nächste Level heben? Das Digital Marketing Audit von Digital Forward hilft dir, deine Wachstums- und Kostenpotenziale zu entdecken. Pragmatisch, analytisch und unabhängig. Melde dich jetzt unter info@digitalforward.de für ein erstes unverbindliches Gespräch.
Ende der Werbung.